Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 98 vom 19. Juni 2024. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube. Und damit ich auch diesmal nicht alleine in dieser bin, habe ich mir eine Verstärkung rangeholt, der Dr. Julian. Hallo Dr. Julian.
Ahoi, hoi, ja.
Das muss sein, ich muss auch ein bisschen flexen hier, dass ich zwei Promovierte im Team habe.
Tu ein bisschen Rede darüber. Ne?
Das ist ja, so. es ist einfach so und Ehre wem Ehre gebührt, muss ich sagen. Du bist halt der Erfahrenste von uns und deswegen freue ich mich, dass wir heute hier dieses tolle Thema der Wurm, die Asbestfaser-Hurz besprechen. Julian, du bist durchaus vertraut mit dem Harpe Kerkeling-Sketch Hurz, ne?
Natürlich. Ja. Das Lamm Hurz ist durchaus bekannt.
Sehr gut, sehr gut. Mit Mareile hatte ich die letzte Hurz-Folge gemacht.
Genau, genau. Es gab schon mal eine. Ich erinnerte mich, beim Zettel dachte ich, es gab eine.
Ja, also ich habe dich vorab jetzt gar nicht gefragt, ob du noch eine andere Titelidee hattest, ne? Aber weil es sich wirklich auch aus der Fragestellung einfach so ergab, was ist mit Wurm und Asbestfaser, das war die Ausgangsfrage für diese Folge, habe ich jetzt einfach gedacht, wir setzen jetzt die Hurz-Folgen mal um eine Folge fort und machen nochmal was anderes. Die letzte hatte ich mit Mareile gemacht und Mareile kannte diesen Sketch, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Also den musste ich ihr dann auch nochmal einspielen. Ne?
Weil das ist dann ein lohnenswertes Rabbit Hole dann. Ne? Also dann geht man ja weiter und weiter und weiter.
Auf jeden Fall. Kommt dann irgendwann in Grevenbroich raus, da wo du geboren bist, zufälligerweise.
Richtig. So sieht das aus, ja.
Also Harpe Kerkeling, glaube ich, eine wichtige Persönlichkeit.
Ich glaube, wenn ich das richtig noch aus der anekdotischen Erinnerung weiß, man wollte ihm mal die Ehrenbürgerwürde von Grevenbroich geben, hat es dann aber doch nicht gemacht. Aus Gründen, glaube ich. Also ich meine, so zumindest ist der Stand.
Ich habe Füße und ich habe manchmal auch Gedächtnis.
Ich habe lecker Dornpatsch. Also, ganz, ganz böse.
Ja, ihr merkt schon, die Laune ist bei uns tatsächlich gut und deswegen gut, dass wir diese Folge hier gemeinsam gestalten. Und bevor wir zum Inhaltlichen gehen, würde ich aber tatsächlich nochmal einen Vorgesprächspunkt anschließen. Einfach ein Punkt, der mich persönlich auch sehr beschäftigt. Und den ich hier mal ansprechen möchte, Julian, letzte Woche war Europawahl und die Europawahlergebnisse vom 9. Juni haben uns natürlich alle sehr mitgenommen. Hast du Gedanken dazu, die du hier vortragen willst? Wie geht's dir damit?
Ja, ich sag mal so, es ist natürlich, ich glaube, wir sind da in einer guten Echokammer. Ich hoffe doch zumindest, dass Leute, die einen Wissenschaftspodcast hören, auch irgendwo gewisse politische Dinge auch einordnen können. Also ich war doch schon was erstaunt bis erschrocken über die Wahlergebnisse, muss man ganz klar so sagen. Weil ja auch vieles, sag ich mal, an Denke dann dahinter steht. Und nicht nur das, was uns vielleicht tangiert mit Klimawandelleugnung und sonstigem. Lässt einen schlucken, bin ich ehrlich. Also im Kleinen wie im Großen. Bei uns so im kleinen Dörfchen hat es auch einen ordentlichen Zuwachs gegeben, der Partei, deren Namen man nicht nennen sollte, um es gar keine Werbung dafür zu machen, aber es ist schon wirklich bitter gewesen. Also du warst ja, glaube ich, als Wahlhelfer ja auch unterwegs, das heißt, da warst noch ein bisschen interner noch mit drin. Also bei uns hier tat's schon weh, bin ich ehrlich, wenn man auf die Ergebnisse gesehen hat.
Oh ja. Auch. Also ich habe da so zwei große Punkte, die mich tatsächlich seither sehr beschäftigen. Also im Wahllokal selbst ist nichts passiert und ich mache das schon seit über 10 Jahren, dass ich als Wahlhelfer ehrenamtlich das mache, erst als Beisitzer und jetzt auch als Wahlvorsteher. Also ich leite dann sozusagen die Wahlhandlung in so einem Wahlbezirk. Aber da war nix. Und das ist eben, da trifft's einen dann noch umso mehr, sage ich mal. Ne? Du zählst aus und da gibt's dann auch immer so diverse Befunde, die ich hier natürlich nicht kundtun kann bei Verschwiegenheit. Aber dann kommst du nach Hause, der Tag ist eigentlich einigermaßen normal gelaufen, dann siehst du diese Ergebnisse. Und im nächsten Schritt siehst du auch die Analysen dazu und da sind sich ja eigentlich alle einig, dass seit dieser Wahl oder im Rahmen dieser Wahl eben Klimawandel, Umweltaspekte eine sehr, sehr viel geringere Rolle eingenommen haben als noch vor 5 Jahren. Und das gibt mir erstmal sehr zu denken. Also Sicherheitsaspekte haben offenbar eine größere Rolle gespielt und das kann man ja auch verstehen ein Stück weit. Ne? Also der Krieg in der Ukraine ist nun mal gleich ums Eck. Und tangiert uns dahingehend auch, ne? Aber ich finde es halt so, ich weiß, es sind nur mal so meine Gedanken, ich bin natürlich kein Politologe und gar nichts, ne? Ich finde das wichtig, dass man sich mit dem Krieg auseinandersetzt und auch mit der Frage, wie der beendet werden kann, ohne dass ich jetzt da irgendwie Partei ergreifen will, kenne ich mich auch nicht aus, äußere ich mich nicht dazu, ne? Aber dass wir im gleichen Atemzuge sozusagen den Klimawandel ein Stück weit aus dem Blick verlieren und sich das ja in Wahlentscheidungen auch so niederschlägt, das ist gleichermaßen fatal, ne? Weil durch diesen Krieg sind Zehntausende Leben jetzt gefährdet und oder ausgelöscht worden, gar keine Frage, menschliches Elend, ne? Durch den Klimawandel kommen dann aber nochmal 100 Millionen dazu, ne? Mehrere hundert Millionen tendenziell, ne? Das sind einfach die Klimawandelfolgen, die jetzt prognostiziert werden, die sehr wahrscheinlich eintreten. Und das wird für hunderte Millionen von Menschen eine erhebliche Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität, vielleicht sogar den sicheren Tod bedeuten, ne? Auf jeden Fall ist es so, dass wir die Erdoberfläche nicht mehr in gewohnter Weise besiedeln können werden. In absehbarer Zukunft, ne? Landnutzung wird sich ändern und diese ganzen Auswirkungen und so. Und das beschäftigt mich wirklich sehr, wie sozusagen ein schlimmer, aber trotzdem regionaler Krieg irgendwie, regional begrenzt, ne, sich so auf Wahlentscheidungen auswirken kann, wie es offenbar geschehen ist.
Und du musst es halt auch sagen, also was ich auch in den letzten Wochen insbesondere bitter finde, ist halt, wie oft man so einem Ohr links rechts aufschnappt von wegen, ja, das soll Klimawandel sein, der Sommer ist jetzt aber ganz schön kalt und verregnet und also, wo Leute halt nicht verstehen, ne, also, dass es halt einfach Fluktuationen gibt und gleichzeitig muss man sagen, alleine wir in Koblenz hatten jetzt schon zweimal Hochwasserschutzwände im Sommer aufgebaut, was echt selten ist, weil wenn, gehen Mosel und Rhein ja eigentlich im Winter über die Ufer, wo man einfach sieht, okay, ne, also selbst wenn es mal kälter ist, wir kriegen dann trotzdem eine Häufung der Extremereignisse. Ne, wenn du überlegst, wir hatten jetzt das Saarland groß dabei, wir hatten jetzt Baden-Württemberg-Bayern groß schon mit dabei in diesem Jahr. Ja, der Sommer ist noch nicht vorbei. Er kann auch nochmal wieder mit Trockenstress anziehen. Und die Langfristtrends, die sind halt wirklich ganz, ganz übel. Und ich glaube, das große Problem ist halt einfach, dass es ein langsamer Prozess ist. Und da halt auch so rein anekdotisch, wir saßen echt noch mit Kollegen am Anfang der Woche auf einer Geburtstagsfahrt zusammen, da haben wir uns genau darüber unterhalten, dass man so im Studium damals so die pessimistischste IPCC-Prognose hatte und die ist jetzt die optimistischste in den aktuellen Berichten, wo man so sieht, na, alleine diesen 10, 15 Jahren Gap, die da so dazwischen sind, wie hart das Ganze vor die Wand fährt, ne? Und auch lokal. Und ich glaube, das, was dich auch so ein bisschen umtreibt, ist ja auch dann der Punkt, ne, warum ignoriert man es, weil es bei uns erstmal nicht so hart wird, glaube ich. Ne? Also das wird spät, wird das Ende dick kommen.
Ja.
Aber die Änderungen sind auf jeden Fall da. Und da kann ich nur mal so aus der Schreibwerkstatt, so aus dem Nähkästchen reden. Ich wusste jetzt auch bisher nicht, dass wir das Thema nochmal anschneiden, aber nur so um eine Einordnung zu geben. Ich bin gerade so ein Klimawandel-Rheinland-Pfalz-Paper auch dran. Wir haben in den letzten 30 Jahren, das ist ja dann so eine Klimaperiode, verglichen mit der Klimaperiode davor, also 30 versus 30 Jahren, haben wir knapp einen Monat an Vegetationstagen im Schnitt dazu bekommen. Also allein das ist so ein Wert, der klingt natürlich erstmal positiv, wenn man denkt, boah, mehr Biomasseproduktion, alles schön. Aber wenn man sich echt überlegt, ne, ich habe 360 Tage zur Verfügung grob geschätzt und in den letzten 60 Jahren hat es einen Plus von einem ganzen Monat obendrauf gegeben an Tagen über 5 Grad. Und wenn man dann noch überlegt, ne, was heißt das in Folgen, ne? Schneeschmelze, die nicht mehr stattfindet, die teilweise in höheren Lagen mal drin war, generell ökosystemare Folgen damit dabei, dann ist das schon echt, also da heißt es anschnallen. Also beim Niederschlag ist es immer ein bisschen schwierig, mit dem Finger drauf zu zeigen, was tut sich, weil da musst du halt Einzelereignis gebunden gucken und jahreszeitlich gebunden. Aber die Temperatur zeigt also nur einen Weg an und der ist nach oben und das ziemlich nachhaltig. Also das macht schon keinen Spaß, also es sind schöne Daten. Aber es macht keinen Spaß, damit zu arbeiten. Bin ich ganz ehrlich. Also wenn du die Kurven siehst, da wird dir Angst und Bange dabei.
Ja, das ist eben, ja, und eine Strategie, damit umzugehen, ist ja nun mal Wissenschaftskommunikation zu machen. Ne? Also zu versuchen auch, möglichst nah bei den Menschen zu sein und ihnen das wirklich ins Ohr zu flüstern, so wie wir es gerade machen, ja. Und deswegen hoffe ich auch, also wir machen hier, denke ich mal, genauso weiter wie bisher. Das wird natürlich auch, es ist ja auch so die Unterschrift unter diesem Podcast-Namen Boden, Umwelt, Klima, ne? Das gilt natürlich auch weiterhin, ne? Aber ich muss das erstmal verdauen, muss ich sagen. Dass das jetzt so eine geringe, also es ist ja wirklich eine erheblich geringere Rolle in der Wahlentscheidung gespielt hat, ja. Und ein anderer Aspekt ist natürlich die Ost-West-Thematik, die sich auch in den Wahlergebnissen niederschlägt. Da haben, glaube ich, alle so gerade vor dem Auge so diese Grafik, wo eben die Landkreise dargestellt waren und welche Partei da in den Landkreisen die meisten Stimmen geholt hat, ne, und dass du da wirklich fast eins zu eins die ehemalige innerdeutsche Grenze nachzeichnen kannst. Das gibt mir auch sehr zu denken, muss ich sagen, und wird auch dazu führen, dass ich mich mehr so ein bisschen mit den Nachwendefolgen beschäftigen werde in nächster Zukunft. Also, aber das wollen wir hier nicht vertiefen an der Stelle, ne? Nur vielleicht soweit. Wir hoffen natürlich, dass wir hier was leisten, was zumindest den Hörerinnen und Hörern Mehrwert bietet und dazu beiträgt, dass hier wir nicht in die Vergessenheitszone geraten und nicht vergessen, dass eben der Klimawandel uns alle betrifft und betreffen wird. Mehr oder weniger, je nach jeweiligen Klimat, ne? Aber du hast es ja gesagt, Extremwetterereignisse, ne? Und auch Migration, ne? Also der Klimawandel wird Migration mit sich bringen. Und das sind Menschen, die zu uns kommen, aus vollkommen nachvollziehbaren Gründen. Wo wir dann aber auch mit umgehen müssen, wo wir uns drüber unterhalten müssen, wie können wir sie aufnehmen, wie können wir ihnen hier ein Zuhause bieten. Also alles das beschäftigt mich sehr und ich würde das jetzt einfach mal ansprechen. Wenn ihr da eine Idee habt, vielleicht geht es euch ja ähnlich und ihr wollt einfach mal darüber ins Gespräch kommen oder ihr habt vielleicht einen coolen Interviewpartner oder irgendwas, dann meldet euch gerne bei uns. Habt ihr auf jeden Fall offene Ohren und ich würde mich auch echt freuen, mal über Input, vielleicht auch politiktheoretischen Input zu den Folgen dieser Wahl, ne? Oder zu den Gründen dafür, dass eben jetzt die Umweltpolitik so eine geringe Rolle spielt. Ja, das dazu. Jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir aber wirklich ins Thema über hier. Das war jetzt einfach nur mal so ein bisschen, soll man sagen, Bewältigung der Dinge, die da so, der zeitgeschichtlichen Dinge, die so auf uns einprasseln. Das Thema heißt der Wurm, die Asbestfaserhurz, habe ich es genannt und ich will das auch an der Stelle mal kurz begründen, denn Konsti hat sich bei uns auf Instagram gemeldet und zwar mit folgender Nachricht, die ich an der Stelle einmal zitieren möchte. Hallo! Ich höre den Zollcast nun schon eine ganze Weile begeistert und verknüpfe das Ganze immer mit dem, was ich im Garten und der Landschaft beobachte. Meine Familie hat einen alten Hof und ein Teil der Dächer ist noch mit Asbest-Zementplatten gedeckt. Das Wasser eines dieser Dächer fließt in eine alte Badewanne und wird seit Jahrzehnten im Garten verwendet. Ich weiß, dass in dem Wasser Asbestfasern gelöst sind, in Anführungszeichen. Jetzt frage ich mich, wie verhält sich Asbest im Boden? Die Silikatfasern dürften chemisch in Interaktion mit dem Boden gehen und natürlich werden sie von den größeren Bodenlebewesen aufgenommen und vielleicht brechen sie bei der Passage durch einen Regenwurm auch ab oder liegen sie ihm schwer im Magen und behindern den Regenwurm, aber bauen sich nicht ab und gehen auch keine Verbindungen ein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf dieses spezielle Altlastenthema eingehen könntet. Viele Grüße und so weiter. Soweit das Zitat. Danke, Konsti, für diese Frage. Und ich habe mich dann auch gleich in die Spur begeben und habe mal geschaut, was findest du denn eigentlich zum Verhalten von Asbest im Boden? Und Konsti, der Titel sagt zwar auch der Wurm, die Asbestfaserhurz, aber ich gehe gleich darauf ein, warum wir uns hier nicht spezifisch mit der Wirkung auf Regenwürmer beschäftigen werden. Aber erstmal vielleicht ein paar allgemeine Gedanken und Punkte zu Asbest. Auch tatsächlich eine Sache, die mir neu war, die hatte ich zumindest nicht mehr in meinem Kurzzeitgedächtnis verankert. Asbest ist tatsächlich eine Sammelbezeichnung für verschiedene Minerale, die man dahingehend klassifiziert, dass sie relativ vergleichbare Eigenschaften haben. Komme ich gleich nochmal drauf. Ne? Das ist eine Sammelbezeichnung. Was ist jetzt ein Mineral? Das kann man sich ja auch nochmal fragen. Was ist ein Mineral, liebe Hörerinnen und Hörer? Das wird ja oft gesagt, aber häufig auch vergessen, was das ist. Ne? Ein Mineral ist eine Bezeichnung für einen Stoff. Es ist letztlich eine chemische Substanz, die eine kristalline Struktur hat, in den allermeisten Fällen als Feststoff vorkommt und eine definierte chemische Zusammensetzung hat. Ich glaube, so kann man es runterbrechen. Ne? Also Kristallstruktur in den meisten Fällen fest und eine definierte chemische Zusammensetzung. Ne? Dann gibt es noch ergänzende Merkmale, die zum Beispiel sagen, es ist ein Feststoff der Erde oder eines anderen Himmelskörpers, ne? Und es ist ein natürlich gebildeter Feststoff, ne? So, und dann gibt's so verschiedene Grenzfälle, wie zum Beispiel Nierensteine, ne? Wo man sich dann drüber streitet, ob die noch als Minerale zählen oder nicht, ne? Oder Zahnstein zum Beispiel. Aber das ist eigentlich das, ne? Und so ist es eben auch bei Asbest. Also Asbest ist erstmal ein Naturstoff, die Sammelbezeichnung, ne? Das sind alles Naturstoffe. Und ich zähle die vielleicht mal auf. Also das häufigste Asbestmineral ist Chrysotil. Den bezeichnet man umgangssprachlich auch als Weißasbest. Und das ist tatsächlich das Asbestmineral, was am häufigsten auch technisch Verwendung findet. Und du, Julian, hast gesagt, dass du das auch schon in freier Wildbahn erlebt hast.
Ja, intern drin in einem Gestein, was sich Serpentinit nennt, weil diese Chrysotil zum Beispiel ist halt auch aus der Gruppe der Serpentine, kommt von Serpens, der Schlange, weil einfach das Gestein, was komplett aus diesen Serpentinen besteht, halt so wirklich wie so Schlangenhaut aussieht. Also wir waren im Studium auf Elba kartieren und das war dann immer quasi so eine Scherschicht zwischen unterschiedlichen alpinischen Decken. Und das Zeug sah dann halt auch wirklich so grün-weißlich aus. Wir haben ihn liebevoll immer Serpi genannt, wenn wir ihn irgendwo gefunden haben, weil er war so ein klarer Marker für uns. Ja, und dementsprechend, also da liegen tatsächlich noch ein paar Handstücke bei mir rum, die wir damals aus Elba, ich weiß gar nicht, ist wahrscheinlich verjährt. Ich weiß nicht, ob man ihn hätte mit ausführen dürfen oder nicht, aber wir haben uns von allem so ein bisschen was mitgenommen, was wir damals kartiert haben. Ja, und was du ja auch gesagt hast, stimmt ja ganz genau. Also um vielleicht nochmal so ein bisschen lower anzugehen mit den Mineralen und was ist das überhaupt, ne? Wir machen das immer bei uns tatsächlich selbst im Studium noch in den Kursen, dass wir sagen, stellt euch einfach vor, ein Gestein besteht aus unterschiedlichen Legosteinchen. Und ein Legosteinchen, das ist dann quasi ein Mineral, weil es, und das ist bei uns immer so auch so die Krücke, halt stofflich homogen ist. Ne, das hat ein Kochrezept. Ne, zum Beispiel ein gelber Einer Legostein oder ein blauer Achter oder sowas. Und ja, dann gesteinen wir dann quasi die nächsthöhere Stufe. Und was auch spannend ist, muss man auch sagen, gerade beim weißen Asbest, den du jetzt genannt hast, der kommt ja dann wiederum aus einer Gruppe, die wir eigentlich in der Bodenkunde ziemlich gut kennen. Das ist nämlich ein sogenanntes Schichtsilikat. Und da kann man dann auch wieder einfach Schublädchen machen. Das ist halt ein Silikat, wie der Name sagt. Das heißt, das hat so eine SiO-Endgruppe. Und das sind so kleine, ich nenne die immer so gerne diese Future-Teebeutel, die es manchmal gibt. Diese tetraederförmigen Teebeutelchen. Nicht mehr diese schlaffen, viereckigen Säckchen da, sondern wirklich diese, ja, Tetraeder halt, ne, die es so bei den teuren Teemarken manchmal gibt. So sieht das im Grunde aus. Und dieses Ding, das ist halt super häufig. Also ich glaube knapp, oh, was waren es, 95% aller Minerale sind Silikate. Top-Tipp für mündliche Prüfungen, wenn man mal gefragt wurde, was ist das denn für eine Mineralklasse? Das kann man immer sagen, Silikate, man liegt 95% der Fälle richtig.
Richtig.
Und in dem Fall ist das halt angeordnet wie so eine Lasagne. Das ist ein Schichtsilikat. Das heißt immer schön in Plättchen quasi oder in einer flachen Struktur. Und wer sich da vielleicht so an deine Lehrbuchfolgen erinnert, Tonminerale. Kommen da genau auch mit rein. Und das sind ja enorm wichtige Minerale für uns. Die haben also von der Struktur her einen sehr, 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 sehr ähnlichen Aufbau. Also so ganz dünne Schichten mit diesen Silikatverbindungen. Und ansonsten ist ja gerade auch zum Beispiel der weiße Asbest ein super simples Ding. Da brauche ich gar nicht viel drin. Also normalerweise hat er einfach nur Magnesium noch dazu eingebaut. Und vielleicht noch ein bisschen Wasserstoff mit dabei, aber ansonsten halt noch die SiO-Gruppe, also hinten Siliziumoxid dran gepapst an der Formel.
Genau.
Und dann habe ich schon quasi so ein Chrysotil im Grunde dann schon zusammengebaut, ne?
Ja, richtig, ja. Das, das Bausteinprinzip, ne? Der Gestein, das ist auch schön, wenn man so im Bereich Geowissenschaften unterwegs ist, dann lernt man auch Gesteine richtig zu bestimmen und das machst du letztlich auch mit einer Lupe und dadurch, dass du eben die verschiedenen mineralischen Bestandteile analysierst, noch versuchst zu quantifizieren, in welchem Verhältnis liegen die vor, ne? Und dann gibt's eben verschiedene Möglichkeiten, da das Gestein zu identifizieren. Also das ist mega spannend, ne? Nur auch mal hier die chemische Perspektive und du hast es auch schon angeteased, ne? Wie sind die jetzt zusammengesetzt, ne? Also der Chrysotil, das ist, wie du sagst, schon ein Silikat, ne? Und Silikat, das schenken wir uns jetzt, weil alle Asbestminerale sind letztlich Silikate. Also da ist irgendwie Silizium und Sauerstoff. Und manchmal ist da auch noch eine OH-Gruppe, also das Element Wasserstoff spielt da auch noch mit rein, ne? Das schenken wir uns, aber was sind denn so metallische Bestandteile? Und da kann man sagen, eben bei Chrysotil ist Magnesium, Eisen und Nickel, was in diesem Kristall mit vorkommen kann, ne? Und ja, das ist eigentlich, also in allen ist auf jeden Fall Eisen enthalten. bis auf Tremolit, ne? Aber es kann dann noch Calcium, Magnesium drin vorkommen, Natrium sehe ich hier noch, ne? Also das ist so eine kunterbunte Mischung verschiedener Metalle, die da in dem Kristallsystem noch auftauchen. Die liegen alle in unterschiedlichen Verhältnissen vor in der Summenformel, ne? Und sind natürlich räumlich auch ziemlich spannend orientiert, ne? Und das führt wiederum bei allen Asbestmineralen zu einem einzigartigen Kristallhabitus, ne? Und das ist eben dieser Habitus, das ist letztlich die Gestalt des letztendlichen Kristalls. Das ist immer so ein gutes Beispiel, so Natriumchlorid, ne? Also das Kochsalz, was man aus der Küche kennt. Wenn man das mal genauer unter die Lupe nimmt, ne, diese kleinen Salzkristalle, dann würde man zum Beispiel da einen würfeligen Habitus erkennen, ne? Also diese kleinen Salzkristalle haben tatsächlich eine Würfelform, und das kann auch in Bergwerken oder sonst wo, wenn Natriumchlorid auskristallisiert, ne, Halit heißt das entsprechende Mineral, dann werden das mitunter auch mehrere Zentimeter Kantenlänge Würfel, die sich richtig, also finde ich richtig, richtig beeindruckend. Terra Mineralia in Freiberg, ich glaube, die größte Mineralienausstellung Europas, kann ich an der Stelle sehr empfehlen. Da sieht man dann die verschiedenen. Was ist der Plural von Habitus? Habiti? Habitus?
Ist das, lass mich raten, das ist, ich habe ja mein Latinum mit einer grandiosen 4 bestanden. Ist das da nicht dieses komische, wo das U dann lang wird? Habitus?
Habitus?
Es gibt doch Habitus und Habitus, ich weiß es nicht. Also die Alphateiner werden mich jetzt schlagen, aber ich meine, es gab irgendeinen, ja, ich glaube, das wird doch mit langem U irgendwie. Na, ja. Aber was du sagst, ist halt wirklich tatsächlich sehr interessant, ne? Weil das sorgt ja auch genau halt für diese typische Form, auf die wir nachher noch eingehen werden. Und das erlaubt uns tatsächlich, wenn wir sowas mal mit der Lupe angucken. Also es ist am Anfang super mühselig, bis man mal den Kniff raus hat. Aber gerade diese Schichtsilikate, wo ja auch dann unser Asbest zum Beispiel mit dazugehört, die sind recht gut zu erkennen, weil die halt immer diese Plättchen ausbilden. Und ja. Zwei andere wäre halt, wie gesagt, ein Tonmineral, was leider so winzig ist, das was nur ganz, 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 ganz schwer mal wirklich vors Auge bekommen. Aber ein anderes gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Glimmer, den wir ja auch im Granit drin haben. Ich weiß nicht, ob ihr damals geschlagen wurde mit dem Spruch Feldspat, Quarz und Glimmer, die vergesse ich nimmer.
Selbstverständlich.
Das ist ja der alte geologische Wahlspruch, ne? Und der Dunkelglimmer, der Biotit, den haben wir auch relativ häufig in Böden mit drin, gerade wenn es auch vulkanisch wird. Also wir in der Eifel haben den in rauen Mengen. Der glimmert auch schön, deshalb auch der Name. Aber wenn man, der ist groß genug, den kann man sich mit der Lupe angucken, und da sieht man genau diese Struktur, ne? Dass der wie so eine Lasagne im Grunde aufgebaut ist, ne? Mit Nudelplatte an Nudelplatte an Nudelplatte. So ungefähr ist so die grobe Grundstruktur von diesen Schichtsilikaten. Das macht die auch super spaltbar und zerkleinerbar, weil du kannst dann quasi, ich weiß nicht mehr, was es für ein Mineral war, aber die Bonner Geologen, als wir bei denen in der Vorlesung saßen, die hatten irgendein so ein Riesenhandstück an Monolith-Schichtsilikat, wo sie dann immer zur Vorlesung mal so eine richtig dünne Lage abgezogen haben. Ne? Da kannst du wirklich wie so eine dünne Schellackplatte das Zeug einfach abziehen, weil so zwischen diesen Schichten, die lassen sich dann halt vergleichsweise leicht lösen, tatsächlich untereinander.
Ja, also mega gut, dass du das ansprichst. Biotit, kann ich auch noch eine Story zu beisteuern, weil das leitet jetzt genau über zu den Eigenschaften von Asbestmineralen, ne? Weil aus der Struktur eines Minerals, aus der Kristallstruktur folgen mitunter ganz besondere Eigenschaften, die wir uns als Menschheit natürlich zunutze machen können. Und bei Biotit, ne, du hast es ja gesagt, also Biotit kannst du wirklich so als Platte, als sieht aus wie eine Grünglasplatte, ne? Kannst du richtig abheben, ist nicht ganz so regelmäßig, aber es passt, ne? Und das hat eine extrem schlechte thermische Leitfähigkeit. Und deswegen hat man das früher unter anderem für Ofenfenster genommen, ne? Von ganz normalen Ofen, ne? Biotitplatte eingesetzt, ne? Konntest du noch durchgucken, schauen, ob das Feuer weiter brennt, ne? Und es hat eben die Wärme nicht gut abgeleitet. Das ist einmal das, ne? Und genauso ist es eigentlich auch bei den Asbestmineralien, also vor allem bei Chrysotil. Das ist ein Schichtsilikat. Allerdings führt die Kristallstruktur dazu, dass es nicht in schönen Schichten, dass letztlich makroskopisch die Kristalle nicht in schönen Schichten, wie das beim Biotit ist, vorkommen, sondern dass es ausfasert. Ne? Also das hat einen nadeligen Kristallhabitus, würde man sagen. Oder wenn man es ein bisschen genauer beschreiben möchte, letztlich auch einen faserigen Kristallhabitus. Ne? Also die Kristalle sind auch formbar. Das dürfte bei deinem Handstück dann auch ähnlich sein. Also du kannst die Fasern dann vielleicht auch so ein bisschen gegeneinander verschieben. Und letztlich, ja, ist halt wie eine Faser. Ne? Also letztlich wie Baumwolle oder so sieht das aus. Ne? Von außen natürlich, die Farbe ist hier charakteristisch, Weißasbest. Asbest, ne? Aber gibt auch Braunasbest und Blauasbest, namentlich Grunerit und Riebeckit, ne? Da könnt ihr euch dann vorstellen, wie die entsprechend aussehen, ne? Aber das ist eine Besonderheit. Also faserig heißt nicht starr, heißt auch gewissermaßen ja ein Stück weit formbar, ne? Und Asbest wurde tatsächlich auch aufgrund seiner thermischen Eigenschaften, muss man sagen, ab 1930 inflationär verwendet. Ne? Alle möglichen technischen Anwendungen, wie Konsti beschrieben hat, jetzt zum Beispiel Dächer, so Asbestzementplatten, ne? Aber vor allem auch Wärmedämmung, ne? Weil diese Asbestfasern, die als Feststoff sozusagen schon thermische Energie nicht gut weiterleiten, das ist schon mal cool, aber wenn du zwischen einer Faser noch einen luftigen Raum dazwischen hast, ist das ja noch besser, ne? Weil die Temperatur dann entsprechend nicht nur in diesem Feststoff geleitet werden muss, sondern dazwischen eben auch noch luftgefüllte Kammern überbrücken muss, ne? Und deswegen Asbest hat eine hervorragende thermische Isolationsfähigkeit, ne? Und wurde daher in allen Bauwerken von den 1930er bis 1970er Jahren, in fast allen Bauwerken wirst du sicherlich irgendwie Asbest gefunden haben. Also das habe ich zumindest so recherchiert, ne? Ganz weit und verbreitet.
Da nochmal als kurzer Hinweis, ne? Gerade diese Luft, die da auch mit drin ist, ne? Das ist, wenn man sich fragt, wo sind denn dann jetzt diese Schichten geblieben? Weil in der Grundstruktur ist es tatsächlich so. Wenn wir jetzt weiter so in der kulinarischen Analogie bleiben, diese ultra geilen Waffelröllchen, die es so manchmal auf den Kaffeetafeln gibt, ne? So, die immer als erstes weg sind in der Konferenz-Kekspackung irgendwie. So kannst du es dir vorstellen, weil die Schichten sind quasi beim Asbest halt eingerollt. Ne? Also wir akzeptieren jetzt mal, dass das so ist. Wir werden heute nicht erschöpfend sagen können, warum das so ist. Aber man kann sich im Grunde vorstellen, die Schichten werden dann gerollt. Und diese Stäbchen, die sind dann halt so schön verschränkt irgendwie. Ja. Und das ist ja auch wirklich Zeug. Ich glaube, wenn du es sehen würdest, würdest du erstmal 100% drauf gehen, das ist was Künstliches. Also das ist nicht natürlich entstanden. Das sieht so artifiziell irgendwie aus. Ne? Also es ist so ganz, ganz funky Zeug. Und ja, was du halt auch sagtest, wo wir das zum Beispiel hier, so sag ich mal, in diesen kleinen Eifeldörfern gerne kennen, ist, dass man das gerne dann auch nochmal so als sekundäre Hausverkleidung gebastelt hat. Ne? Also ganz viele schöne alte Fachwerkhäuser hat man so in den 50er, 60er dann wirklich mit einer Holzlattung versehen und dann da so schön die Asbestschindeln drauf gehämmert. Ne? Weil Dämmung günstig, gut schneidbar und was weiß ich was. Ja, und da hast du jetzt natürlich ein Riesenproblem, wenn du so einen Kasten kaufst oder sanieren willst. Da klebt dann überall Asbest außen drauf, ne?
Genau, und das, Konsti, das muss man dir an der Stelle auch mitgeben, ne? Also, danke für deine Frage. Und wir haben jetzt eine Folge gebaut, sozusagen, zum Thema Asbest im Boden. Aber wir empfehlen dir natürlich dringend, dass du entsprechend die Asbestdächer, die da auf eurem Hof noch vorhanden sind, mal sanieren lässt, beziehungsweise das Material austauschen lässt. Das müssen auch Fachfirmen machen. Und das hat auch wirklich gute Gründe, sage ich mal, weil man hat spätestens ab den 1970er Jahren wirklich allerspätestens mal festgestellt, dass es im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Asbest zu Lungenschädigungen, zu Lungenerkrankungen gekommen ist, die sogenannte Asbestose. Das hat man also schon geschlussfolgert aus der Verarbeitung von Asbest. Ne? Das waren dann vorwiegend Bauarbeiter, die diese Lungenkrankheit bekommen haben, ne? Also einhergehend mit Husten und tatsächlich auch physischen Lungenschädigungen bis hin, und das ist die Langzeitwirkung, tatsächlich zu einem erheblich erhöhten Krebsrisiko bei Leuten, die einer Asbestexposition ausgesetzt waren. Ich habe gefunden, dass das Krebsrisiko um das 10-fache erhöht ist bei Rauchern, die ohnehin schon ein Krebsrisiko haben, ne? Aber auch bei Nichtrauchern ist definitiv ein erhöhtes Krebsrisiko festzustellen, ne? Und warum ist das jetzt so? Die Asbestfasern wirken über einen Kontaktpfad über die Atmosphäre, also eigentlich über die Luft. Ne? Und das hat was damit zu tun, dass Asbestfasern tatsächlich nicht mal mehr mikroskopisch klein sind, sondern schon submikroskopisch klein sozusagen. Ich habe gefunden, dass Asbestfasern, die entsprechend das Lungengewebe schädigen können und auch die toxische Wirkung in den Zellen entfalten können, einen Durchmesser von maximal 2 Mikrometern haben und eine Länge von etwa 5 Mikrometern. Also das ist die Größenordnung, in der wir uns hier bewegen. Das ist mit dem bloßen Auge natürlich nicht zu erfassen. Und man kann sich auch vorstellen, dass so eine kleine Asbestfaser entsprechend auch durch die Luft sehr gut transportiert werden kann, mitunter auch weite Strecken zurücklegen kann, wie wir in der Studie dann auch noch sehen werden. Ja. Und das einzuatmen merkt man nicht. Das ist eben, es ist geruchlos, man sieht es nicht und so weiter, aber es entfaltet eben durch die Asbestose mitunter katastrophale Sofortwirkung und durch das erhöhte Krebsrisiko eben auch katastrophale Langzeitwirkungen. Und deswegen ist immer zu empfehlen, wenn Asbest irgendwo vorliegt, das fachmenschlich sanieren zu lassen. So.
Und da ganz kurz noch, um das zu erwähnen, ne? Tut euch selber dann den Gefallen, auch wenn das mitunter dann ein bisschen teurer kommt, weil es mag ja vielleicht sein, dass mancher jetzt sagt, aufgrund der absurden Wohnungspreise, man kauft einen Schnapper irgendwie aus den 50ern oder 60ern mit Sanierungsstau, ne, werden sicherlich einige vielleicht in die Versuchung kommen, man kann das ganz easy testen lassen. Also wenn man irgendwo den Verdacht hat, dass was ist, und das ist halt viel, sag ich mal, so auch mit Fußbodenbelägen und so Späßen, reichen schon kleinste Proben, die in ein Labor einschicken, und dann kriegt man eine ziemlich klare Meldung mit raus, ob Asbest drin ist oder nicht. Und man hat es halt nicht nur so als diese Fertigplatten oder als Dächer, sondern auch teilweise ja, wie wir nachher im Paper auch sehen werden, so als Beimengung zu Zement oder ähnlichem. Ne? Also das kann auch noch im Material noch drin sein, weil man halt diese positiven Eigenschaften nutzen wollte. Und wer jetzt sagt, ja gut, aber ich will mir halt die teuren Preise der aufwendigen Sanierung sparen, dem würde ich dann halt entgegenhalten, na, wer so denkt, wird wahrscheinlich nicht die ausreichende Schutzkleidung haben, um das halt schwarz irgendwo verklappen zu können. Und das gesundheitliche Risiko, da wäre mir so, sag ich mal, die eigene Gesundheit ein bisschen näher als die Brieftasche. Ne, ja. Das wäre, glaube ich, so der gute Hinweis, dementsprechend ja auch an die Zusendung. Ne? Also wenn man weiß, dass da oben was drauf liegt, kann man ja auch dann wiederum eine Quelle minimieren, die da fröhlich gerade Asbest in die Umwelt entlässt. Ne?
Ja, ja. Konsti, nimm's uns nicht übel. Wir müssen das an der Stelle einfach an dich adressieren. Du bist erwachsen, du weißt, wie du damit umzugehen hast. Ne? Aber ja, anders kann man das, glaube ich, nicht empfehlen, damit umzugehen. Und weil Konsti ja gefragt hatte, wie ist es denn jetzt eigentlich mit Regenwürmern? Ne? Muss ich sagen, habe ich das Thema inhaltlich ein bisschen anders gestaltet, weil ich erstens mal kein Toxikologe bin und keine Ahnung habe, wie auch letztlich die toxischen Wirkungen sich auf zellulärer Ebene dann entfalten. Da bin ich raus. Ne? Und zweitens mal haben wir auch keinen Grund davon auszugehen, dass diese Toxizität bei Regenwürmern sich irgendwie anders gestalten würde. Ne? Weil Regenwürmer sind auch zellulär aufgebaute Wesen. Die Asbestfaser kann, wie wir auch noch sehen werden, natürlich über das Bodenwasser problemlos den Regenwurm passieren und gerät darüber mit ihm in Kontakt. Ne? Also es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sich die toxischen Eigenschaften da bei Regenwürmern irgendwie anders gestalten würden. Und es wäre nebenbei bemerkt, glaube ich, auch schwierig, dass, also Konsti hat ja sehr spezifisch gefragt, ne, liegt es ihm schwer im Magen oder passiert es den Regenwurm und so. Ich stelle mir das auch ziemlich schwierig vor, sowas herauszufinden. Wie wollte man das gestalten? Ne? Sind wir auch einfach fachlich nicht. Aber Konsti, wir sind Bodenexpertinnen und Bodenexperten und deswegen beschäftigen wir uns mal ein bisschen übergreifender eigentlich mit den Wirkungen einer Asbestexposition in Böden. Und es ist ja nun mal auch so, dass es eine akute und chronische Toxizität gibt. Einmal bei Lebewesen, eine akute Toxizität ist eben die Asbestose. Du kriegst also Husten, blutigen Husten und so weiter. Ne? Die chronische Toxizität ist Langzeitfolgen. Ne? Das ist eben das erhöhte Krebsrisiko. Und so ähnlich ist es ja auch in Böden. Es gibt also physikalisch-chemische Einwirkungen auf Böden, die sofort eine negative Wirkung entfalten. Und es gibt auch welche, die vielleicht über Sekundäreffekte dann eine schädliche Wirkung entfalten, die auch deutlich langfristiger ist. Und das ist, glaube ich, ein guter Aufhänger für das Paper, was ich hier vorstellen möchte. Das trägt den Titel Chrysotile Asbestos-Induced Damage in Panicum Virgatum and Phleum Pretensis Species and its Alleviation by Organic Soil Amendment, publiziert in der Zeitschrift Sustainability am 30. August 2022. Und das ist hier ein großer Haufen qualifizierter Menschen, die vorwiegend aus Pakistan, China und Saudi-Arabien und Ungarn stammen, Forscherinnen und Forscher. Und ja, wie gesagt, die haben sich mal die Auswirkungen von einer Asbest-Exposition auf verschiedene Grassorten. Ne? Das will ich an der Stelle mal klarstellen. Also sie sprechen einmal vom sogenannten Switchgrass, das ist also die Rutenhirse. Das ist eine Grasart, die dort vor allem im pakistanischen Raum auch verbreitet ist. Und das Timothy Grass, das ist das Wiesen-Leash-Gras, das kommt auch in unseren Breiten, wenn ich das so richtig gesehen habe, bin aber kein Botaniker, sehr häufig vor. Jetzt ist die erste Frage natürlich, und Julian, du weißt es ja, ich bin intern auch jemand, der immer sagt, Leute, lasst uns mal wirklich Einzelexperimente hier besprechen, weil ich das so schön finde, immer sich mal herzuleiten, wie dieses Studiendesign eigentlich sich ausgedacht wurde und wie viel Kreativität oder auch Fachwissen da eigentlich drinsteckt. Die erste Frage ist, warum nimmt man eigentlich so Gräser? Ne, das könnte man ja sagen, das interessiert ja einen Gasmann, was ist so ein Gras, das ist so, das interessiert doch keinen. Aber das hat tatsächlich zwei wichtige Gründe. Erstens mal, Gräser und Grassorten sind wirklich enorm weit verbreitet. Also global sind einfach Gräser überall zu finden. Bilden ja sogar ganze Vegetationsgesellschaften, ne? Steppengrasvegetation beispielsweise. Ne? Und zweitens mal für so ein Experiment wie das hier durchgeführte, eignen sie sich auch gut, weil sie relativ schnell wachsend sind. Ne? Also man kann dann eben die toxischen Auswirkungen auch relativ gut beobachten. Das Experiment, was hier angesetzt wurde, das ging über einen Zeitraum von 6 Monaten. Das ist also noch überschaubar. Ist gut durchzuführen, ne? Und zum Beispiel bei großen verholzten Pflanzen würde das natürlich deutlich länger dauern. Man müsste entsprechend länger auf Ergebnisse warten. Naja, und die Forschenden setzen sich natürlich jetzt zunächst mal mit den toxischen Wirkungen von Asbest auseinander. Das haben wir gerade besprochen. Aber sie führen eben auch an, dass Asbest natürlich auch in Böden vorkommen kann. Ne? Also egal wo, wir sprechen nachher noch über eine Zementfabrik. Und Julian hat ja schon gesagt, dass Asbest Zement beigemengt wurde, um eben die nützlichen Eigenschaften auch da mit zu übertragen. Ne? Und wir sagten jetzt wurde, es wird tatsächlich auch noch gegenwärtig gemacht, zum Beispiel in Pakistan, wo diese Studie auch angesiedelt ist und wo entsprechende Proben auch genommen wurden. Und die Forschenden sagen jetzt, okay, natürlich wirkt sich sowas auf die Böden aus. Asbest ist also ein mineralischer Bestandteil, der toxisch wirkt und natürlich kommt der dann in Böden vor und entfaltet auch da toxische Wirkungen. Und es ist auch schon breit untersucht, wie man eben durch geeignete Melioration, also man würde vielleicht landläufig sagen Sanierung oder Melioration ist eben eine Sanierungsmethode, die bodenspezifisch ist, oder? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, könnte man im weitesten so umreißen, ne?
Genau, ne? Also da gibt's auch schon physikochemische Methoden, die schon gut untersucht sind, asbestspezifisch, aber man weiß eben auch, dass man durch Zugabe von organischer Substanz, also vor allem durch Mist, Kompost oder Klärschlamm in Böden die Asbestkontamination etwas eindämmen kann, beziehungsweise die toxischen Wirkungen. Und das kann man ja an der Stelle auch mal erklären, Julian, warum eigentlich organische Substanz, was soll denn das, warum gebe ich da organische Substanz zu? Und das führt dann dazu, dass toxische Wirkungen von Asbestfasern sich reduzieren.
Gut, es gibt ja immer mehrere Gründe, warum ich zum Beispiel organische Substanz zuführen kann. Zum einen ist es natürlich unser zweiter großer Punkt, wo wir Austauscherflächen im Boden haben, wo also auch Stoffe einfach fixiert werden können. Erste wären ja die gerade eben schon genannten Dreischichthohlminerale, die ja bei uns in den Breiten vor allem sehr gute Sorbenten sind, eben einfach für Stoffe und das Ganze binden können. Und da sind wir bei den organischen Anteilen natürlich genauso mit dabei. Und zum anderen kann ich natürlich auch triggern, dass Bodenleben sich ein bisschen wohler fühlt eventuell. Das ist ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel Gülle und Mist auf die Felder ausbringen. Stichwort wäre so das CN-Verhältnis, ne? Also so Stickstoffkreisläufe, die damit auch getriggert werden können, die dann auch wieder zusätzlich ja noch positive Effekte fürs Pflanzenwachstum ziehen können. Ne? Aber wir haben dadurch natürlich eine relativ effektive Stoffsenke, wenn die Randbedingungen stimmen. Da müssen wir auch noch im Paper drüber sprechen, weil wir ganz viele Kontrollvariablen haben. Ich denke, namentlich verraten wir nicht zu viel. Ne? pH-Wert ist so ein ganz großer Trigger, was so Mobilität von Stoffen angeht, ja. Wo wir halt dann ganz schön dran schrauben können. Und das ist tatsächlich, kann ein negativer Effekt sein. Wenn wir also minder qualitative organische Substanz hinzufügen, kann das sogar tatsächlich zu einer Bodenversauerung führen. Und das wäre dann wieder sogar ein gegenteiliger Effekt. Ne? Das muss also wirklich auch fachlich gut gemacht werden, also dass man nicht einfach sagt, ich schmeiß da jetzt was weiß ich, schön Nadelstreuer aus meinem Fichtenwald dahin, das wäre eher kontraproduktiv. Ne? Also wir sollten auch schon ungefähr gucken, wie sieht denn bei unserem organischen Material tatsächlich auch die Verwertbarkeit, die Qualität auch aus, ne? Dass wir also nicht sogar noch Dinge verschlimmbessern, wenn wir also eine Applikation auch durchführen.
Ja. Danke für die, wie immer, fachkundige Zusammenfassung. Das ist sehr schön. Das hat mir jetzt die Gelegenheit gegeben, nochmal auf unsere Lehrbuchfolgen zu Austauschern hinzuweisen. Ne? Das ist die Folge 16 zu Humus, ne? Folge 7 zu Ton. Und ich habe auch noch irgendwann mal Folge 40, Austauschreaktionen in Böden, ne? Das ist so, das wären so die Klassiker an der Stelle, ne? Und genau, das ist eben in der Literatur auch schon untersucht, ne? Dass man eben Asbestkontamination durch Zugabe von organischer Substanz einschränken kann. Das ist ja auch für Konsti jetzt im Garten vielleicht eine Möglichkeit, ein solides Kompostmanagement. Ne? Das ist ja in Gartenböden setze ich das eigentlich sowieso voraus, ne? Aber das kann zumindest auch dein Gießwasser asbestkontaminiert vielleicht etwas in seiner schädlichen Wirkung reduzieren. Also das ist untersucht und was natürlich auch untersucht ist, ist, und da kommen wir jetzt auf die Pflanzen zu sprechen, ne, dass Pflanzen also unglaublich komplexe Mechanismen haben, um sich vor schädlichen Stoffeinwirkungen zu schützen. Und das kann ich an der Stelle tatsächlich auch nur runterbrechen, weil ich natürlich kein Biologe bin. Ne? Aber Pflanzen, gerade in der Rhizosphäre, die Rhizosphäre ist also der Wurzelraum der Pflanzen und der ist auch noch speziell dadurch definiert, dass er eben unter dem chemischen Einfluss der Exudate der Pflanzenwurzel steht. Ne? Also Pflanzen beeinflussen durch Ausscheidungen, die sogenannten Exudate, das chemische Milieu im räumlichen Umfeld der Wurzel. Und das beeinflusst eigentlich alles, was die Pflanze zum Wachsen braucht. Das beeinflusst einmal natürlich die Nährstoffaufnahme, ne, also essentielle Pflanzennährstoffe, die durch die Einwirkung dieser Exudate bevorzugt aufgenommen werden können. Das beeinflusst aber auch zum Beispiel die gehemmte Aufnahme von Schwermetallen. Ne? Und wir werden jetzt über die Schwermetallaufnahme einiger Schwermetalle sprechen, beziehungsweise über die Akkumulation im Pflanzenkörper. Denn auch das ist aber was, was die Pflanze normalerweise, wenn sie gesund ist, gut regulieren kann. Ne? Also sie hält sich diese schädlichen Substanzen tatsächlich vom Hals. Ne? Und
Genau, und da dann noch ganz kurz zu ergänzen, weil das ist nämlich auch noch, glaube ich, eines der Argumente, warum sie gerade auf die Gräser gegangen sind in der Studie, weil sie ja sogar, ich habe es nochmal runtergescrollt, ich hat's beim Durchlesen des Papers auch die Tage jetzt haben gesehen, sie beschreiben das Ding ja sogar als Hyperaccumulator. Ne? Ja. Also es gibt halt Pflanzen, die besonders gerne oder sagen wir mal ungerne auch Stoffe aufnehmen, was ja auch wieder so ein Kniff sein kann, so ein bisschen Bioengineering zu betreiben, dass wenn ich weiß, ich habe eine bestimmte Kontamination, gibt es durchaus auch Strategien zu sagen, ausgewählte Arten sind in der Lage, prädominant bestimmte Stoffe eben dann auch zu akkumulieren und zu binden teilweise auch. Ne? Also ja. Das ist auch nochmal so der Hinweis, wo ich glaube, dass sie deshalb auch auf diese Gräser gegangen sind, weil es natürlich, wenn ich eine Pflanze habe, die sehr gerne Dinge aufnimmt, kriege ich in meinem Setup, also wenn wir auch vom, sag ich mal, Untersuchungsdesign herangehen, kriege ich natürlich klare Resultate. Ne? Also da suche ich mir natürlich irgendeine Zielspezies aus, die also, wenn da was passiert im Austausch, wirklich deutliche Signale präsentiert. Ne? Ja. Also dementsprechend, das war, glaube ich, auch noch zusätzlich halt zu diesem Ubiquitären, dass es überall vorkommt, dass es im Untersuchungsgebiet vorkommt. Ich glaube, das war tatsächlich auch noch so ein Grund, weswegen man explizit auf die Dinger dann noch gegangen ist.
Ne? Ja, sehr guter Hinweis. Ne? Und natürlich auch bei den Gräsern sind bestimmte Stressindikatoren, ne, die im Wurzelraum eine Rolle spielen. Und das liegt ganz einfach dann vor, wenn die Gräser, da gehe ich jetzt aber nicht im Detail drauf ein, eben bestimmte Enzyme freisetzen. Ne? Also die Enzymaktivität, und über Enzymaktivität habe ich tatsächlich auch schon mal in einer anderen Folge gesprochen, an irgendeiner Stelle. Die Enzymaktivität, das werden wir gleich noch sehen, kann eben labortechnisch auch recht gut festgestellt werden. Ne? Und eine erhöhte Enzymaktivität ist einfach spezifisch für bestimmte Enzyme auch ein Stressindikator. Ne? Also die Pflanze ist bis zum Zeitpunkt des Erntens eben einem gewissen Stress unterlegen. Deswegen hat sie diese Enzyme ausgesondert. Ne? Und die waren dann natürlich auch entsprechend aktiv. Ja? Und das sind also die wichtigen Eckpunkte, die ihr jetzt im Hinterkopf behalten müsst für diese Studie, die durchgeführt wurde. Und jetzt kommen wir zur zweiten Komponente. Du brauchst natürlich nicht nur die entsprechenden Gräser, sondern brauchst natürlich auch entsprechend belastetes Material. Und das hatte ich schon angeteast. Ne? Das belastete Material kommt hier einfach aus einem Land tatsächlich, wo die Asbestproduktion noch nicht reguliert ist oder zumindest erst vor kurzer Zeit reguliert wurde, habe ich mich jetzt nicht informiert, aus Pakistan. Und die Proben, in die hier die Pflanzen gesetzt wurden, wurden tatsächlich aus dem räumlichen Umfeld einer Zementfabrik gezogen, und zwar im Radius von maximal 10 Kilometern, ne? Das war ein sandiger Lehm, das beschreiben sie hier natürlich auch noch, ne? Und sie, ich glaube, ein bisschen augenzwinkernd notieren sie hier auch, dass man sich natürlich dann entsprechend belastete Proben einfach aus einem Industriegebiet holt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit oder einer hohen Chance einer Belastung, ne? Und das ist halt in Pakistan dort gegeben. Das ist einmal das, ne? Und sie nehmen das, die Proben in verschiedenen Abständen zur Fabrik tatsächlich. 0 Kilometer, also im direkten räumlichen Umfeld, 1 Kilometer, 3 Kilometer und 10 Kilometer, ne? Das ist dann so, um so einen Gradienten da durchzulegen.
Genau, und das ist ja auch, sag ich mal, wenn wir ein bisschen über das Setup mal sprechen, ne, das ist ja auch eine super interessante Sache, wo mir als Geograf ja auch das Herz aufgeht, wenn man das so über den Raumbezug festmacht. Das ist zum Beispiel auch was ganz Spannendes, wenn man über Untersuchungsdesign spricht, wenn man eben in der Kontaminationsblase arbeitet, sag ich mal, und guckt, gibt's denn irgendwelche Effekte, dass man also wirklich tatsächlich dann mit Zonierungen irgendwie arbeiten kann und sagen kann, okay, von einer Inputstelle, von einem Emittenten aus, gucken wir mal, wie sich das so bewegt. Also da zum Beispiel, also nur ganz kurz das zu nennen, auch gerne gemacht wird, ist, wenn ich irgendwelche luftgebundenen Kontaminationen habe durch Industrieschlöte oder so, ne, kann ich dann auch wirklich so richtig schöne Windfahnen drumherum legen und sagen, okay, Hauptwindrichtung West oder so, dann nehme ich mal meine Proben eher im Osten. Also da kann man sehr, sehr schön dann auch tatsächlich so sehen, deshalb auch in dem Fall ja auch ähnlich gemacht tatsächlich, ne, dass man um so einen Emittenten herum so auch ein Design dann der Probenahme dann im Grunde dann organisieren kann. Ne?
Ja. Habe ich meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, ne? Über Flugasche, Einwirkung, ne? Ja. Das ist tatsächlich auch, da gibt's auch, jetzt, wo wir schon mal dabei sind, Julian, wir kommen ja immer vom Hundertsten ins Tausend. Es gibt tatsächlich auch Stoffe, die natürlich durch den Wind transportiert und so weiter, aber die erst ab einer bestimmten Entfernung sich niederschlagen, weil die sozusagen erstmal in höhere Atmosphärenbereiche aufsteigen und sich dann in größerer Entfernung erst niederschlagen. Das scheint ja aber hier bei Asbest nicht so zu sein. Also die im direkten räumlichen Umfeld der Fabrik genommenen Proben zeigen, also sie haben natürlich jetzt hier verschiedene physikochemische Parameter untersucht, ne? Aber da kannst du eigentlich schon davon ausgehen, dass sich die Asbestbelastung im direkten Umfeld sofort niederschlägt, ne? Also dass diese kleinen Fasern da in der räumlichen Umgebung der Fabrik unmittelbar in den Boden gelangen. Sie haben hier einen pH-Wert untersucht, die elektrische Leitfähigkeit, die gesamtgelösten Feststoffe, so will ich es mal übersetzen, Natriumchloridgehalt und dann eben so verschiedene Schwermetalle, die jetzt auch noch durchdekliniert werden, also Mangan, Chrom, Vanadium, Arsen und Bariumgehalte. Ja, und durch alle diese könntest du jetzt tatsächlich von 0 bis 10 Kilometer, glaube ich, eine schöne Regressionsgerade durchlegen und hättest dann ein entsprechendes Ergebnis. Ne? Also wenn ihr ins Paper reinschauen wollt, das ist auch Open Access, das ist Tabelle auf der Seite 3, die Tabelle Nummer 1, ne, da kann man eben diese verschiedenen Parameter einmal sich anschauen. Und dem gegenübergestellt ist jetzt natürlich, weil sie auch über die organischen Bestandteile gesprochen haben und über die Meliorationswirkung natürlich, ein Kompost. Ja, den haben sie natürlich auch untersucht und der Kompost besteht hier aus tierischen Ausscheidungen und kommt wohl auch aus dem räumlichen Umfeld. Ne? Also das ist immer Bei Bodensanierung / Melioration ist das natürlich auch immer eine wichtige Überlegung, dass wenn ich den Boden sanieren möchte, dass möglichst die Materialien oder die chemischen Bestandteile, die ich dort einbringe, möglichst auch aus der räumlichen Umgebung kommen. Ne? Das hat einfach, ja, das ist einfach ein ökonomischer Aspekt, ne? Und sicherlich auch ein ökologischer, dass man nicht lange Transportwege noch hat und da noch Kohlenstoff in die Atmosphäre ballert, ne? Also das ist gegeben. Und auch das, was du sagtest, entsprechend der Kompost im Vergleich zu den leicht sauren bis neutralen Bodenproben, die Asbest belastet waren, hat eben pH-Wert von 7,9. Ne? Also das würde man schon als, weiß gar nicht, ob das generell so ist oder ob das aus an den tierischen Ausscheidungen liegt. Die
schon schön vergleichsweise hoch. Also ja. Das wollte ich nämlich auch sagen. Also zu der Tabelle, das Setting müssen wir als kleinen Disclaimer setzen. Die schreiben ja auch, wer da reinliest, von eben acidic soils, also eher sauren Böden. Also wenn ich die Werte sehe, der sauerste Boden, den sie hier haben, ist ein pH 6,5 und der geht dann hoch bis 7,5.
Ja.
Je weiter ich mich noch entferne vom Zementwerk, das sind eher basische Werte im Kontext. Ne? Also ja, wir sind natürlich auf der sauren Hälfte der pH-Skala unterwegs, aber ja, ne? Ja, also das sind noch eigentlich ziemlich okaye Böden, was die pH-Werte angeht. Wir sind weit weg vom Pozzol, ne? Sagen wir es mal so.
Ja, ja, ja. Das ist sicherlich auch so eine Frage der jeweiligen Bodenregion, ne? Also da ist ja das vielleicht vergleichsweise sauer oder so, ne? Anders könnte ich es mir jetzt auch nicht erklären, ne? Hm.
Ja. Also jetzt rein aus der Hüfte, und das ist jetzt rein gemutmaßt, Küstennähe und so, Salze, die heben den pH-Wert ordentlich an. Da kann das tatsächlich dann vielleicht als sauer durchgehen, ne?
Ja.
Also eher, ja, salzhaltige Böden auch sehe. Also auch der NaCl-Gehalt ist nämlich interessanterweise in der Studie genannt, der seltsam spezifisch ist jetzt da gerade. Ne?
Stimmt,
also,
ja, ja. Jetzt wo du es sagst.
Und der steigt halt klar auch mit dem pH-Wert. Ne? Das, das bedingt sich ja recht gut.
Mhm. Ja, ja, ja. Wo dann, ach, hervorragend, Julian, siehst du, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gestoßen.
Und den hast du ja sogar genannt. Jetzt haben wir ja didaktisch so richtig geil, den haben wir ja noch als Halit genannt am Anfang mit seinen Würfelförmchen. Jetzt haben wir... So. Die Klammer geschlossen.
Ne? Es kommt alles zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es fehlt nur noch, dass wir hier die übrigen, ich weiß nicht, wie viele Minerale es eigentlich gibt auf unserem Planeten. Lass es 2000 sein oder so, die derzeit klassifiziert sind. Ne? Das wird hier auch noch durchbesprechen und dann immer Querverbindungen machen. Jörn, wir müssen
das machen. Wir haben das lange geplant.
Nicht? Ja, wir müssen mal eine 24-Stunden-Folge machen, du und ich. Ja,
ja, einfach so hier das Streckeisendiagramm durch, von oben nach unten.
Ah, genau.
Die lange Nacht der Wissenschaft.
Ach, die ganz lange Nacht. Nee, aber super. Und jetzt, was machst du jetzt mit den entsprechenden kontaminierten Böden? Ne? Du setzt ein Kübelexperiment, so habe ich das mal übersetzt, ne? Ein Pot-Experiment, beschreiben Sie es bei mir, ein Kübelexperiment von 6 Monaten an, und du nimmst natürlich die kontaminierten Böden einmal, ne, also entsprechende Bodenproben, auch noch ein bisschen dran rumgesiebt, ne, dass da natürlich eine einheitliche Korngrößenverteilung vorliegt, mehr oder weniger, aber das ist im Wesentlichen das, ne? Und nimmst eben aus den verschiedenen Entfernungen 5 habe ich jetzt, glaube ich, nee, 0, 1, 3 und 10 Kilometer Entfernung. Entsprechende Kübel werden da angesetzt und Gräser drin wachsen gelassen. Und du machst natürlich, um den Einfluss des Komposts hier entsprechend auch noch abschätzen zu können, noch eine zweite Reihe, wo du entsprechend dieselben Kontaminationsgrade sozusagen noch mit 25% Kompostanteil versetzt. Ne, das ist eigentlich das. Also kann man sich vorstellen, einmal die 4 verschiedenen Entfernungen, ne, da entsprechend die Proben, das Material angesetzt, darin Gräser wachsen gelassen und dann noch 25% Kompost jeweils zugesetzt. Ne. Und wir haben natürlich auch noch eine Kontrolle, also einen Boden, vergleichbarer Bodenart, der allerdings sicher nicht kontaminiert ist. Das muss natürlich auch immer sein in so einem Experiment, eine Kontrolle. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut, das Setting. Und dann lässt du die Gräser entsprechend 6 Monate wachsen. Die werden natürlich immer artgerecht bewässert. Ne? Das ist alles klar und stehen auch unter Sonneneinfluss. Das ist alles mitbeschrieben. Und nach diesen 6 Monaten werden die entsprechend geerntet, die Gräser. Und was jetzt untersucht wurde, war letztlich der Wachstumszustand, die Biomasse, und zwar differenziert nach Wurzelbiomasse und, wie würde man sagen, Schossbiomasse oder grüne Biomasse oberirdisch, wie auch immer man das übersetzen möchte, ne? Hat ja keinen Spross, so ein Gras, ne? Ich glaube, das ist ja auch so eine Definition, ne? Blattbiomasse, nennen wir es mal so. Und natürlich auch verschiedene Schwermetalle und Enzymaktivitäten wurden untersucht. Und die Ergebnisse sprechen, glaube ich, für sich, Julian, oder? Was sagst du dazu?
Ja, die sind sich ja relativ einig gewesen, was es aussagt. Kurz nochmal, weil wir haben uns ja im Vorgespräch darüber unterhalten. Statistik. Was haben die im Grunde gemacht? Sie haben eine sogenannte ANOVA gemacht. Und ganz kurz, so für Nicht-Mathematiker erklärt, was mache ich, wenn ich eine sogenannte ANOVA mache? Ist die Abkürzung für Analysis of Variance, also eine Varianzanalyse. Jetzt haben die alten Mathelehrer recht, alles kommt wieder. Man erinnert sich jetzt vielleicht so an die 9. oder 10. Klasse. Varianz, Quadrat der Standardabweichung und so weiter. Also im Grunde, man nutzt im Grunde so eine ANOVA, um einfach zu gucken, unterscheiden sich Gruppen voneinander. Eine Mini-Variante wäre ein T-Test, wenn ich nur 2 Gruppen hätte. Und wenn ich mehr als 2 Gruppen habe, dann muss ich halt oder kann ich zumindest eine ANOVA fahren. Sprich, also ich vergleiche die Mittelwerte unterschiedlicher Gruppen. Und die Gruppen sind hier natürlich ganz klar die Distanzen vom Zementwerk. Also wie weit weg sind die Proben genommen worden? Und dann testet quasi dieses statistische Verfahren auf Basis der Varianz und des Mittelwertes, unterscheiden die sich statistisch signifikant. Also das ist im Grunde das Ergebnis, was wir rauskriegen, dass wenn wir eine ANOVA dann fahren, wirklich sagen können, okay, Kontrollgruppe 1 unterscheidet sich signifikant oder eben nicht signifikant von Gruppe 2 und 3 und 4. Ja. Und dann kann das, wir haben es teilweise dann ja noch gewürzt mit Covariaten. Das sind im Grunde dann noch, ja, interne Fehler, Randbedingungen, die für alle Gruppen zum Beispiel gleich sind. Das machen wir auch dann durchaus relativ häufig, wenn man irgendwie Bodenproben zieht und die statistisch mal vergleichen will, so unterschiedliche Treatments oder so, dass man sagt, okay, es gibt gewisse Standards, die laufen im Hintergrund für alle Gruppen mit, das wären unsere Covariaten. Und dann gibt's halt die, ne, unabhängigen Variablen, zum Beispiel die Distanz vom Zementwerk, die dann im Grunde, auf die wir testen, ob die also quasi für einen Unterschied verantwortlich ist. Und da waren die Ergebnisse tatsächlich eindeutig, wo dem war so, ne?
Ja, ja, genau, ne? Und das ist auch immer schön mit dieser Varianzanalyse. Also es ist, glaube ich, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man als Laie da drauf blickt, ne? Ich ziele hier vor allem auf diese Balkendiagramme ab, die dann ab Seite 7 zu finden sind, ne? Aber diese kleinen Buchstaben, das sind ja sozusagen die, wie würde man sagen, die Varianzklassen, in die eingeteilt wird, oder?
Genau.
Und das macht es uns aber möglich tatsächlich. Man muss natürlich die unterschiedlichen Treatments hier begreifen, T0 bis T8, die habe ich ja gerade skizziert, ne? Aber das macht es uns tatsächlich möglich, auf einen Blick zu sehen, ob die entsprechende Größe, die hier dargestellt ist, in derselben Varianzklasse liegt wie die benachbarte, ne? Und sich dadurch signifikant unterscheidet, ne? Und das ist, ja, ist, wie gesagt, erstmal gewöhnungsbedürftig, aber ich denke, ein ganz gutes Mittel, um eben auch solche Darstellungen einmal interpretieren zu können, ne? Und ihr findet ab Seite 7, wie gesagt, da verschiedene Balkendiagramme, die eben vor allem den Schwermetallgehalt von Chrom, Vanadium, Mangan, Arsen ist kein Schwermetall. Ich bitte das zu entschuldigen, dass das immer wieder als Schwermetall gezählt wird. Es ist aber kein Schwermetall. Und Barium hier aufgeführt werden, ne? Und ich denke, man kann es an der Stelle so runterbrechen, zu sagen, sie sind sich da sehr einig, dass natürlich die Asbestbelastung der Böden schon einhergeht mit einer erhöhten Schwermetallbelastung, und zwar aller hier skizzierten Schwermetalle. Ne? Also ab 0 Kilometer, ne, was dann das T1 wäre, bis hin zu T4 in den reinen, unbehandelten Böden sozusagen. Ne? Und dass auch die Kompostzugabe letztlich diese Asbest- oder die Schwermetallaufnahme reduziert, ne, aber dass die dann immer noch sozusagen sich auch in den Proben entsprechend niederschlägt, ne. Aber durch die Kompostzugabe von 25% wird diese Schwermetallaufnahme letztlich reduziert. Das ist, glaube ich, das kann man durchdeklinieren, und diese Balkendiagramme, die sehen aus wie Orgelpfeifen tatsächlich. Also die kannst du schön nebeneinander stellen, ja. Und kannst das, glaube ich, schon so sagen. Und was jetzt noch die Stressindikatoren angeht, Enzymaktivität ist so eine spezielle Sache. Die wird auch enzymspezifisch gemessen, aber im Grunde geht es eigentlich nur darum, entweder du ballerst irgendeinen Stoff dazu, ne, also in irgendeine Nährlösung, in der natürlich auch das entsprechende Enzym vorhanden ist, ballerst du einen Stoff dazu, der durch das Enzym umgesetzt wird, und misst hinterher die Konzentration des Stoffes und beziehst das auf die Menge an Protein, sprich auf die Menge an Enzym in der entsprechenden Lösung, hast du die Enzymaktivität. Alles sehr kompliziert. Aber da kommen sie zu dem Schluss, es ist ein bisschen differenziert zu betrachten. Es gibt eben verschiedene Stressindikatoren, die hier auch sich in der Varianzanalyse sehr deutlich erweisen. Und es gibt aber auch Enzyme, ich zähle hier auf CAT auf Seite 10, wo sich das nicht so deutlich zeigt, zumindest im Switchgrass. Ne? Also in der einen Grassorte ist dieser Stress Indikator entsprechend nicht so deutlich gegeben, und im Timothy Grass haben wir ihn auch noch gegeben. Da gibt es zumindest unterschiedliche Varianzklassen, und wir sehen auch hier einen signifikanten Einfluss vom Kompost. Ja, Julian, was haben wir jetzt daraus gelernt aus diesen Ergebnissen? Ich habe das jetzt mal so runtergebrochen, auch aus Zeitgründen. Aber was ist aus deiner Sicht jetzt ein Learning oder eine Take-Home-Message dieser Studie?
Ja, ich muss zugeben, ich finde es noch ein bisschen indifferent, das Ergebnis. Ich glaube, das ist eine Studie, wenn man sie einordnen will, das ist so ein erste Zeh ins Wasser halten. Weil ich war jetzt auch oft genug schon Reviewer und man will jetzt nicht Kollegen in einem Podcast zerpflücken. Aber die sind jetzt halt noch wirklich am Anfang, glaube ich, zu gucken, gibt es da Unterschiede. Und da ist so eine ANOVA natürlich super dankbar, weil der Test gibt mir halt dann Gruppen aus und sagt mir, okay, die sind ähnlich oder nicht. Wo sie sich sicher sind, zumindest laut ihrer Aussage, ist, dass die Asbesttoxizität schon einen Einfluss darauf hat, wie die Pflanze wächst. Ne? Also, dass man sagt, die Wurzeln sind kürzer, das Längenwachstum war nicht so gegeben. Wenngleich man natürlich auch sagen müssen, wir haben natürlich diesen ganzen Hintergrund der Schwermetalle da auch mit drin, der jetzt nicht so deutlich abgegrenzt wurde. Ne? Also da glaube ich, da schreiben sie aber auch selber, man muss jetzt mal weiter gucken. Ne? Das ist ja so diese typische Pionierstudie, die dann halt so ein Stück weit erstmal beginnt. Na, und ja, also ich glaube, sie sind sich schon laut ihrer Ergebnisse und die Leute stehen ja noch mal ein bisschen fundamentierter in ihren Rohdaten drin und haben da durchaus auch noch mehr Ahnung als zwei alte Männer, die sich jetzt an einem Sonntagnachmittag über das Paper unterhalten. Deshalb glaube ich denen auch erstmal tatsächlich, dass sie also schon sagen können, ja, ne, also Asbest hat einen Einfluss drauf, wie die Pflanze wächst, wie sie im Grunde reagiert auf die Randbedingungen mit dabei. Sind sich aber unsicher, was jetzt zum Beispiel auch diesen Schwermetall, die Schwermetallgeschichte angeht, also die Aufnahme, weil da sind sie sich tatsächlich auch selber explizit geschrieben, nicht sicher, okay, liegt das eher an der Asbest-Thematik oder liegt das so an den Randbedingungen, die halt einfach unterschiedlich waren? Und da ist natürlich, sag ich mal, wenn die weitermachen wollen, der Arbeitsauftrag ganz klar, stellt jetzt mal die Randbedingungen einfach ein, impft mit einem bestimmten Asbestgehalt. Das wären jetzt so die üblichen Geschichten, die man jetzt daraus entwickeln müsste. Sie sind sich aber, wie gesagt, um es nochmal runterzubrechen, schon sicher, dass ja entsprechend Asbest durchaus einen Einfluss hat auf das Pflanzenwachstum. Also auch zur Frage, ne, die wir ja gestellt bekommen haben, ist das schlimm oder ist das nicht? Also gut ist es auf jeden Fall nicht, sagen wir es mal so. Das wäre so ein Zwischenurteil, was man auf Basis des Papers schon stellen kann.
Genau, ne, das würde ich auch so sehen. Also letztlich, die Orgelpfeifen sehen sehr schön aus, aber Augenmerk eben auf zuerst benannter Tabelle 1. Ne, da sieht man eben, dass die besagten Schwermetall- und Arsengehalte in den unterschiedlichen Entfernungen zur Fabrik ohnehin, auch deswegen hatte ich das gesagt, da kannst du eigentlich einen Plot durchlegen, so gefühlt. Ne? Ich habe das jetzt natürlich nicht gemacht, aber das unterscheidet sich schon deutlich. Und das ist natürlich die Frage, was ist letztlich der Hintergrundwert, ne, der ohnehin am Standort dort zu finden war, ne? Und inwiefern wirkt sich da die Asbestbelastung aus? Aber vollkommen unstrittig, und das hast du ja auch gerade gesagt, ist eben, das Pflanzenwachstum ist wirklich erheblich eingeschränkt. Ne? Und das auch in der Varianzanalyse, ne? Also das bezieht sich sowohl auf die Blattmasse als auch auf die Wurzelmasse, ist hier eingeschränkt. Und das kann man, glaube ich, sicher sagen, dass das zumindest eine in dieser Studie dokumentierte Auswirkung der Asbestbelastung tatsächlich auch ist. Ja, das ist eben die Grenze, ne? Deswegen, da scheiden sich bei uns im Team ja auch die Geister und das ist auch gut so. Natürlich wäre es hier vielleicht auch angebracht, eine Review-Studie, weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht, ob es die schon gibt, ne, heranzuziehen, um eben ein bisschen übergreifender, zusammenfassend sozusagen die Asbestauswirkungen zum Beispiel auf das Pflanzenwachstum oder auf die Schwermetallakkumulation abzuschätzen, aber hier an der Stelle war mir eben das Studiendesign wichtig, ne? Und weil sich das eben runterbrechen lässt, konntest du die auch auf deinen Garten, ne? Du hast auch Gräser im Garten und du weißt jetzt immerhin, dass das Pflanzenwachstum beeinflusst ist, sagt uns zumindest diese Studie. Und da du ja gießt mit dem belasteten Wasser, gibt's übrigens auch haufenweise Studien dazu. Ne, ich habe das mal so topicmäßig quasi Asbest und Roof, also Dach. Ne, da hast du hunderte Studien, die quasi sich damit beschäftigen in irgendeiner Art und Weise, wie eben sich Kontaminationen von Asbest durch diese Asbestbeton-Dächer ergeben. Ne. Und Konsti, du weißt das jetzt, ne, dass die Asbestbelastung deines Gießwassers immerhin auch sich aus Pflanzenwachstum und ganz sicher auch auf das Befinden deiner Regenwürmer auswirkt. Ja, und alles Weitere muss man dann eben sehen. Ne? Da ist die Studie hier nur begrenzt aussagekräftig, aber ich wollte sie euch gerne einmal mitgeben, um eben auch mal über so eine ANOVA gesprochen zu haben. Ja. Ja, Julian, sind wir schon bei knapp über einer Stunde jetzt bei mir auf der Uhr. Hast du dem noch etwas hinzuzufügen? Habe ich noch was vergessen, was aus deiner Sicht wichtig ist?
Ich würde sagen, glaube ich, das haben wir erschöpfend. Wir sind ja so den ganz großen Ritt bis runter zu den Mineralklassen wieder gekommen. Also von daher alles
ja,
gut, glaube
ich. Ja. Also ich fasse zusammen. Es ist natürlich immer wichtig, das Umweltverhalten verschiedener Stoffe, in dem Fall verschiedener Minerale oder eines Minerals, war jetzt Weißasbest, näher zu beleuchten. Und es ist natürlich so, Weißasbest haben wir gesagt, es ist ein Naturstoff, kommt also natürlich irgendwo vor, ne? Und die entsprechenden Ökosysteme sind dann möglicherweise auch teilweise angepasst, ne, oder unterliegen auf jeden Fall dem Einfluss dieses Weißasbest. Das Problem ist, dass durch den breiten technischen Einsatz von Asbest eben sich da Kontaminationen in Wohngebieten ergeben haben, sich Kontaminationen in Konstis Garten ergeben haben, die da eigentlich nicht hingehören. Ne? Und die Ökosysteme dort reagieren natürlich darauf, auf diese Belastungen. Und das ist, glaube ich, was man immer auch in Einzelstudien betrachten muss. Und da fand ich die halt ganz geeignet dafür. Ja? Und deswegen passt auf, was ihr in euren Garten kippt und was ihr untergrabt. Und Julian, es ist jetzt so, dass wir, glaube ich, einen Deckel drauf machen auf diese schöne Folge.
Bloß kein Asbestdach, ne?
Nein, bloß kein kein Asbestdach. Und du bist jetzt in einer komfortablen Situation, weil da ich ja die Folge vorbereitet habe, musst du nicht die Schlussworte wählen. Allerdings, ich habe die zu wählen und ich gebe euch mal zu bedenken, sozusagen zum Ausklang dieser Folge, dass ihr natürlich eure Wahlentscheidungen nochmal kritisch hinterfragt. Das haben wir eingangs gesagt. Ja, also bitte schaut mal, dass ihr auch in euren Wahlentscheidungen und auch im Alltag natürlich an den bevorstehenden Klimawandel denkt und euch immer die Frage stellt, wie können wir das Ganze ein bisschen abdämpfen, auch durch unsere Alltagsentscheidungen und natürlich durch die Wahlentscheidungen an sich. Und damit wünsche ich euch bis zur nächsten Folge des Zollcasts natürlich wie immer eine schöne Zeit. Macht's gut! Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.